Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Advent, lateinische Wort für Ankunft. Und wenn ich an Ankunft denke, dann muss ich immer an den Flughafen Frankfurt denken. Zwischen 2000 und 2003 arbeitete ich beim Flughafen Frankfurt beim Check-in für All Nippon Airways, die japanische Airline, und habe Leute von Frankfurt nach Tokio geschickt. Aber manchmal musste ich aushelfen im Arrival Service. Arrival Service bedeutet für die kommen und umsteigen oder aussteigen müssen und die Hilfe brauchen. Und ich erinnere mich, Arrival Service, da wartet man. Das ist wirklich wie im Advent, wo man wartet. Da schaut man, wann kommt jetzt das Flugzeug an genau. Dann muss man so Bordkarten ausdrucken und die bekommen dann eine Bordkarte in die Hand, eine Aussteigekarte, und die sie dann auch wieder abgeben beim nächsten Flugzeug, wo sie einsteigen. Also eine Wechselkarte sozusagen. Und ich weiß noch, da bin ich dann vorne weg und hatte so einen Jumbo voller Inder hinter mir her. Die sind alle dann hinterher von einem Flugzeug zum anderen. Und manche habe ich verloren, die haben unterwegs Shopping gemacht. Aber ich erinnere mich da an dieses Ankunft und Abflug und wie in Frankfurt eben Ankunft ist da oben, also unten, und Abflug ist oben und wie das einfach unterteilt ist und so. Heute geht es nicht ums Flugzeug, sondern um die Wiederkunft Jesu. Manchmal vergessen wir diesen Punkt der Lehre von der Wiederkunft Jesu, von der Ankunft Jesu. Und deshalb ist es gut, dass wir den zweiten Advent haben, die zweite Ankunft Jesu, wo er nicht als Baby im Stall ankommt, sondern als Herr. Jesus Christus selbst hat gesagt: Erhebet eure Häupter, und denn eure Erlösung naht. Damals war es so, dass die Leute, die das gelesen haben, die Thessalonicher, dass die das gebraucht haben. Und deshalb schreibt Paulus: Ermutigt euch mit diesen Worten. Und es soll eine mutmachende Predigt sein und keine angstmachende, sondern eine mutmachende Predigt sein, die wir hören. Und die Ankunft oder Wiederkunft Jesu ist ein mutmachendes Event, Ereignis, und kein angstmachendes Ereignis. Vers 13 lesen wir, warum das nötig war. Ich will jetzt nochmal den Vers 13 lesen. Da heißt es: Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen ist, damit geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Das heißt also, es war eine gewisse Unkenntnis da. Und wenn wir uns fragen, wieso wussten die nichts von dieser Wiederkunft Jesu? Und da müssen wir in der Apostelgeschichte nachlesen und sehen, wie ist die Gemeinde in Thessalonik denn eigentlich entstanden? Da lesen wir, Paulus und Silas, die waren an drei Sabbaten, an drei Wochenenden waren sie da in der Synagoge und haben gepredigt. In drei Wochen. Sie haben Jesus als den Messias verkündigt. Sie haben von seinem Sterben am Kreuz und von seiner Auferstehung gepredigt. Und da waren viele Juden, die zum Glauben kamen, oder Griechen, die sich dazu gesellt haben, und auch, heißt, einflussreiche Frauen, die zum Glauben kamen. Und dann kam von den Juden her so der Neid. Ne? Jetzt hat der jemand so viele Leute hinter sich gesammelt, und da haben die gesagt, ja, er verkündet einen anderen König oder einen anderen Kaiser, nämlich diesen Jesus. Jesus ist der König und nicht unser König. Und die Leute haben Aufstand oder wollten einen Aufstand machen. Die Christen haben Paulus und Silas in der Nacht nach Beröa verabschiedet. Das heißt, Paulus und Silas hatten keine Zeit mehr, über die Wiederkunft zu predigen, zu lehren. Und ich verstehe das. Ich war ein Jahr in Kitami. Ein Jahr. Und in diesem einen Jahr habe ich, wir hatten 6 Taufen. Das war richtig toll, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber mein Inhalt Schwerpunkt der Verkündigung war, Jesus Christus am Kreuz fand ich für deine Schuld gestorben und er ist auferstanden. Und das war unser Schwerpunkt. Und als wir das übergeben haben in die Hände des japanischen Pastors, da haben wir gesagt, hier, jetzt bist du dran. Und er konnte dann auf dem Grund, den wir gelegt haben, aufbauen. Und genau das tut hier eigentlich der Paulus bei den Thessalonichern aus. Auch er hat den Grundstein gelegt und jetzt legt er aber selber auch nochmal drauf und sagt, das und das muss auch noch dazu, das gehört auch noch dazu. Das war damals, und so hat er wohl die Benachrichtigung bekommen aus der Gemeinde in Thessalonich, da sind Leute, die sind gestorben. Ja, was wird jetzt sein, wenn Jesus wiederkommt? Wo werden sie sein? Und da heißt es, damit ihr keine Trauer habt wie die, die keine Hoffnung haben. Das heißt, es gibt eine Trauer, die keine Hoffnung hat und eine Trauer, die Hoffnung hat an den Gräbern. Und das unterscheidet er hier ganz klar. Die eine Hoffnung, die dann jetzt alles vorbei ist und die andere Hoffnung, die auf Jesus Christus hofft, den wiederkommenden Herrn, der für uns da sein wird. Und diese Hoffnung, die will er ihnen geben und sagen, Mensch, deshalb in Vers 13, dass ihr diese Hoffnung habt. Im 1. Korinther 15 spricht er auch über die Auferstehung und das ist dann interessant. An die Korinther schreibt er, und ich erinnere euch wieder an das, was ich euch gelehrt habe. Denn in Korinth war er 3 Jahre und nicht nur 3 Wochen enden. Und da sehen wir den Unterschied. Und jetzt kommen wir zum Grund der Hoffnung oder der Quelle der Hoffnung, Vers 14. Und das ist klar, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und dass die, die in Jesus Christus sind, dass die eben gerettet sind. Und dann schreibt er im Vers 14 noch dazu, dass die, die in Christus sind, ich lese vor, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die ihr Vertrauen auf Jesus gestorben sind, also in Christus sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Das heißt also, das Versprechen ist, dass die dabei sein werden, wie die, die noch leben bei seiner Wiederkunft. Jesus Christus ist auferstanden. Bei der Auferstehung übrigens, da ist interessant, dass wenn wir das Neue Testament lesen, immer die Spaltung da war. Die einen sagen, er ist voll süßen Weines, glauben wir nicht. Die anderen sagen, oh, da will ich noch mehr hören oder da glaube ich dran. Die Auferstehung ist übrigens auch etwas, was dann die Wächter, die vor dem Grab Jesu waren, nicht glauben konnten oder wollten oder die wussten eigentlich, dass es so war, weil sie waren ja nicht eingeschlafen, sondern es war wirklich so passiert und mussten dann also Schmiergelder bekommen, damit sie dann sagen, ja, der Leichnam Jesu wurde von seinen Leuten da geklaut. Ne? Und im 1. Korinther 15 lesen wir, dass die Auferstehung eine gewisse Reihenfolge hat. Zuerst Jesu als Erstling, als Erstlingsfrucht, dann zweitens die an ihn glauben und drittens dann die allgemeine, die auch Auferstehung, auch derjenigen, die nicht an Jesus glauben. Paulus geht es darum, dass er den Thessalonichern diese Hoffnung mitgeben will. Was ist denn jetzt der Inhalt der Hoffnung? Vers 15 bis 17 lesen wir, jetzt kommt's. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn, also von Jesus selber, versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten, der Schall der Posaune, werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch im Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch nun mit dieser Gewissheit. Es geht also um dieses emporgehoben werden. Genau wie Jesus emporgehoben wurde, so sollen auch die Christen eines Tages emporgehoben werden. Oder das alte Wort heißt entrückt werden. Ne? Gibt es ja auch das Wort Entrückung. Ist im Grunde genommen genau das, was Paulus hier anspricht. Das ist das Versprechen Jesu, dass er zurückkommen wird auf diese Erde. Und das hängt eben mit dieser Entrückung zusammen. Jesus Christus kam in diese Welt und wir feiern an Weihnachten, wo er als Baby, als kleines Kind in der Krippe auf diese Welt kam. Aber er wird beim zweiten Mal als Weltherrscher, sogar als Richter, auf diese Erde kommen. Und darum geht es hier. Wie wird das aussehen, wenn Jesus Christus wiederkommen wird? Wir können uns das gar nicht vorstellen in unseren Betrieben, in unseren Schulen, in unseren Familien oder Nachbarschaft. Mal, vielleicht, ja, Hollywood macht ja immer aus allem alles. Da gibt es auch einen Film, einen alten Film, Left Behind, also zurückgelassen. Da hat sich mal Hollywood so vorgestellt, wie das da so sein wird. Schwierig, da was zu sagen. Ist auch schwierig, ob das jetzt letzte Chance für Menschen ist, die nicht an Jesus geglaubt haben oder ob da auch schon Schluss ist. Wissen wir nicht, da will ich, sagt die Bibel nichts, ich will auch nichts darüber sagen. Aber, und das ist wichtig, ich will vorbereitet sein auf diese Wiederkunft Jesu. Wann das sein wird, wo das sein wird, weiß ich nicht und da schweige ich drüber. Und an dem Punkt sind viele Sekten entstanden. Und wenn ihr euch mal das alles anschaut, 1860, 70 rum, sind da verschiedene Sekten entstanden, die das im Mittelpunkt haben. Jesu Wiederkunft auf den Tag oder aufs Jahr vorausgesagt haben. Oder auch eben sagen, dass wo er dann wiederkommt, ne, haben sich dann irgendwo ein Haus gebaut auf dem Ölberg oder sonst wo in der Nähe. Ne. Auch Leute, die wirklich gute theologische Lehrer waren, wie ein Johann Albrecht Bengel, den ich sehr schätze, hat sich an dem Punkt vertan. Ne. Und Russland dann und dann um die Zeit, dann sind sie nach Russland ausgewandert, hatten immer ihre weißen Kleider dabei auf dem Rücken, wenn sie da Feldarbeit gemacht haben, dass wenn Jesus wiederkommt nach Russland, dass sie dann da sind. Nein, er hat sich geirrt. Keiner weiß das. Jesus sagt einmal, dass von diesem Tag keiner weiß, nicht einmal die Engel im Himmel, sondern nur Gott selbst. Der Vater im Himmel selbst von diesem Tag weiß. Aber, und da führt er an, es werden vorher gewisse Zeichen stattfinden. Matthäus 24, Matthäus am letzten, ne? Da steht dann so drin, was alles passieren wird, die Zeichen der Zeit. Da heißt es von Krieg und Kriegsgeschrei, da heißt es das von Inflation, da heißt es das Erdbeben, die Erde wird erzittern. Und dass auch, na, was habe ich da jetzt geschrieben, Hungersnöte stattfinden und auch viele falsche Christusse aufstehen werden. Und das ist interessant, es gibt im Moment meines Wissens 37 Leute auf der Welt, die sich als Christus, als den Retter bezeichnen. Und in den chinesischen Gemeinden treibt auch eine Sekte ihr Unwesen, die Eastern Lightning Sekte, und die behauptet, der Messias ist eine Frau, die ist in China verfolgt worden und ist jetzt nach Amerika geflohen. Und das ist die Messias. Und die versuchen sich in chinesische Gemeinden, hier in Deutschland auch, einzunisten und diese falsche Irrlehre zu verbreiten. Aber es heißt weiter, dass es nicht nur viele falsche Christusse gibt, sondern dass eben die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird und dass die Liebe in vielen erkalten wird. Das heißt, unsere Gesellschaft wird immer kälter, ohne Liebe. Und die Liebe zu Gott wird auch nachlassen. Wer liebt, der kann nicht abwarten, dass es endlich so weit ist, dass man mit dem anderen zusammen etwas macht, dass man zusammenkommt. Und deshalb gebraucht die Bibel ja oft für die Endzeit diesen Vergleich von Braut und Bräutigam oder Verlobte und die dann eben heiraten und auf die Hochzeit warten. Wenn das eine brennende Liebe da ist, dann kann man es nicht erwarten, ihn oder sie zu treffen und zu sehen. Und so denke ich auch, diese Braut- und Bräutigam-Vergleich, den Jesus ja auch gebraucht hat, das ist etwas, was uns immer wieder neu auch daran erinnert. Er wird wiederkommen. Im Vers 17 lesen wir, da heißt es, danach werden wir, die Gläubigen zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Wir werden alle für immer bei ihm sein. Und das ist das Ziel und das ist der Trost, den er geben will, dass wir bei ihm sein werden. Das heißt, wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist, dann ist das, wo wir drauf zugehen. Im Moment ist es so, dass wir das noch nicht so haben. Im Moment freuen wir uns drauf auf das, wie es einmal sein wird. Im Moment ist es so, dass wir zwar im Glauben leben, aber nicht im Schauen. Wir können ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Wir brauchen einen neuen Körper, einen neuen Leib in der Ewigkeit. Der passt nicht in die Ewigkeit. Oder der Feind, der letzte Feind, ist noch nicht besiegt, der Tod. Das heißt, auf all das können wir uns freuen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Wenn er kommt, dann werden wir vollkommen gemacht. Das heißt, dass wir im Moment noch als Christen ins Ebenbild Christus verklärt werden oder verändert werden. Das heißt, er ist noch an uns und arbeitet noch an uns. Aber dann wird diese Arbeit abgeschlossen sein und wir werden vollkommen sein. In der Herrlichkeit. Hier noch nicht. Hier sind wir noch unvollkommen. Und dieser Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, auf den wollen wir warten. Vielleicht gibt uns das Kraft und Mut, durchzuhalten und sagen, es gibt eine Hoffnung, es gibt nicht nur dieses irdische Ziel, es gibt ein ganz anderes Ziel. Als Student in England, wir hatten nach 4 Jahren auf St. Krishona in der Ausbildung noch 1 Jahr in England auf einer Missionsschule, habe ich gesagt, ja, ich laufe mit diesem Half-Marathon, aber es waren nur 8 Kilometer. Naja, mit einem 100-Kilo-Körper mitlaufen. Ich war ziemlich der Letzte. Und dann ging es hoch, kurz vorm Ziel, aber ich habe durchgehalten. Hoch, so ein bisschen hoch und dann war der Abhang und dann war unten das Ziel, Goal. Ja. Und als ich das gesehen habe, da habe ich richtig Gas gegeben. Bin Zweitletzter geworden. Aber das zeigt einfach, wenn du auf dieses Ziel schaust, bekommst du neue Kraft. Und ist es nicht so, auch im Glauben, wenn wir auf dieses Ziel schauen, bekommen wir neue Kraft, auch in unserem Glaubensleben. Und eine ganz andere Sicht. Die ersten Christen, die haben einen Gruß gehabt, das ist aramäisch, und das hieß Maranatha. dass die Sprache, die Jesus ja gesprochen hat, ne, der hat nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch, ne, Maranatha. Und Maranatha heißt, komm, Herr Jesus, oder komm her. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt und das letzte, die letzten Worte der Bibel einmal anschaut, was steht da in der Offenbarung ganz am Schluss? Komm, Herr Jesu, ja, komm, Herr Jesu. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und deshalb wollen wir mit diesem Maranatha abschließen.